Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten live. Über 300 Menschen sind letztes Jahr in Österreichs Bergen ums Leben gekommen tatsächlich. Und das ist das Thema der heutigen Sendung, nämlich die Frage, ob es neben diesen Unfällen, Naturkatastrophen etc. einfach so ist, dass die Traumalpen da immer mehr zum Albtraum werden. Und das bespreche ich heute mit drei spannenden Gästen, nämlich mit Günther Aigner hier neben mir. Skitourismusforscher, das habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das werden Sie uns vielleicht gleich erklären, was das dann genau bedeutet. Herzlich
Hallo.
Willkommen.
Hallo.
Außerdem Ursula Bittner hier bei uns, Wirtschaftsexpertin der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und Hans Arsenovic, Landtagsabgeordneter von den Grünen und auch Wirtschafts- und Tourismussprecher der Wiener Grünen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Im Studio. Mittlerweile sind das ja Bilder, an die man sich fast gewöhnt hat. Einerseits die atemberaubend schönen Berge in Österreich, andererseits immer wieder Naturkatastrophen. Erst vor zwei Wochen erreichen uns da Bilder aus Tirol, wo einem echt so ein bisschen die Spucke wegbleibt, muss man sagen. Eine Naturkatastrophe richtig schlimmen Ausmaßes, Murenabgänge etc. Schauen wir da vielleicht nochmal diese Bilder von vor zwei Wochen in Tirol an.
Wassermassen, Schlamm, Weltuntergang. Aus der Luft zeigt sich das enorme Ausmaß der Katastrophe. Nach einem heftigen Gewitter wälzen sich im Tiroler Gschnitz mehrere massive Muren ins Tal. Vizebürgermeister Paul Wurzer erlebt die Katastrophe hautnah.
Ja, da, das hat man da. Ich bin reingekommen da mit dem Auto, da ist das so hochgekommen wie eine Lawine. Der Flug ist uns entgegengekommen, also das war Weltuntergangsstimmung.
Rund 100 Menschen sitzen über Nacht auf Schutzhütten fest. Ein Abstieg ist unmöglich, alle Wege sind versperrt. Einige können nur noch mit einem Bundeswehr-Hubschrauber ausgeflogen werden.
Also richtig heftige Murenabgänge. Das übrigens auch schlimm, aber zum Beispiel in der Schweiz ja ähnliche Ereignisse in den letzten Wochen. Die Frage, und ich beginne vielleicht mit Ihnen, Frau Bittner, ist das noch normal? Hat es das immer schon gegeben? Oder ist das was, wo wir uns dran gewöhnen müssen und wo auch der Tourismus zum Beispiel in dem Fall einfach darauf reagieren muss?
Naja, normal ist das Ganze natürlich nicht. Was wir hier sehen, ist ein eindeutiger Effekt der Klimakrise, die ja bei uns angekommen ist. Wir haben ja neben Extremwetterereignissen und Unwetter auch einen wahnsinnig heißen Juni gerade hinter uns. Also wir merken einfach alle am eigenen Leib, was es bedeutet, dass die Klimakrise nun angekommen ist. Und aus dem Grund ist es halt unabdingbar, dass man hier von politischer Seite Klimaschutzmaßnahmen setzt und die ernst nimmt und bei den gesetzten Zielen auch bleibt und dementsprechend das auch umsetzt.
Herr Aigner, Sie haben gesagt in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch, naja, die Sommer werden immer länger und stabiler. Das ist irgendwie auch gleichzeitig eine Chance für den Sommertourismus. Andererseits ist auch das offenbar ein Nebeneffekt dieser längeren Sommer, man könnte auch sagen der Erderhitzung. Teilen Sie die Einschätzung, dass das einfach immer mehr wird oder ist das ein Phänomen, wo Sie sagen, naja, ist halt so und dann müssen wir das leben damit?
Ich kenne die Statistiken zu diesen Unwetterereignissen nicht so, aber ich beschäftige mich generell mit dem Thema Klimawandel, weil ich mich ja unter anderem auf das Thema Skitourismus spezialisiert habe. Und da ist das Thema Klimawandel natürlich sehr wichtig, aber auch für den Sommertourismus. Und was ist im Sommer in den Alpen passiert? Seit den 1970er Jahren sind die Sommer auf Österreichs Bergen um etwa 3 °C wärmer geworden und um 20% sonniger. Das heißt, seit dem Nullpunkt quasi 1975, als Rudi Carrell gesungen hat, wann wird's mal wieder richtig Sommer, haben wir jetzt in 5 Jahrzehnten 3 °C Erwärmung und 20% mehr Sonnenschein. Das heißt, die Sommer sind wärmer, sonniger geworden, auch länger. Also die dehnen sich zum Teil bis in den September, Oktober aus und sind von der Grundwetterdynamik auch stabiler geworden. Warum? Weil sich quasi das Mittelmeerklima, das sogenannte Subtropenhoch, in den letzten Jahrzehnten über die Alpen hinüber ausgedehnt hat, immer wieder. Und wir kennen ja das Klima, das das Mittelmeer im Sommer hat. Also das sind die Auswirkungen und die sind durchaus für den Sommertourismus günstig. Also wir erleben ja seit ungefähr 20 Jahren die Renaissance des Sommertourismus. Nach dem Höhepunkt in den 70er Jahren war der Tiefpunkt des Sommertourismus in Österreich in den 90er Jahren. Seither geht es wieder bergauf. Und eine Zutat zu dieser Renaissance sind sicher diese sonnigeren und stabileren Sommer.
Also, es ist mal wieder richtig Sommer, Herr Arsenovic.
Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mich an den Song noch erinnern kann. Das ist, ich das nicht schon, 1975 war das.
Der ist leider schon ein bisschen alt.
Ja, leider. Ja. Kann mich echt noch gut erinnern. Also, ich fange vielleicht mit etwas Positivem an. Das Positive ist, dass Österreich ist, wenn man jetzt Malta und Zypern weglässt, die Nummer 1 weltweit pro Kopf, die pro Kopf Nummer 1 Tourismusdestination, muss man auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben fast 150 Millionen Nächtigungen in Österreich, Städtetourismus, Bergetourismus, wir haben alles Kulturtourismus und wir leben wirklich gut davon, das muss man ehrlich sagen. Jetzt also, dass ohne die Einnahme des Tourismus wird unser BIP ganz schön schlecht ausschauen. Ja, also wir haben jetzt wieder Erhebungen erst vor kurzem gemacht und da ist es eindeutig ein Treiber. Das ist einmal das Positive an dieser ganzen Geschichte, Arbeitsplätze, aber auch Infrastruktur. Und ich möchte noch was Positives sagen, weil es gibt ja immer eine zweite Seite der Medaille. Positiv ist auch, dass diese Touristinnen unsere Lebensweise auch nach Hause tragen und sagen, in Österreich, da wird Müll getrennt, da gibt's Bio-Lebensmittel. Und das ist ja sehr positiv, dass wir auch Multiplikatorinnen dadurch schaffen. Die Schattenseite, und das sehen wir jetzt, ist, vielleicht um das jetzt nochmal auszuholen, also ja, die Klimakatastrophe, weltweites Temperatur um 1,5 Grad gestiegen, in Österreich sogar um 3,1 Grad gestiegen, wegen der Kontinentallage. Aber das Schlimme ist ja nicht nur die Hitze und dass die Böden ausgetören und die Landwirtschaft das spürt, sondern 1 Grad wärmer bedeutet 7 Grad mehr Wasserdampf, das die Luft aufnehmen kann. Und das bedeutet bei 3 Grad Erhitzung, dass das eben viel mehr Wasser in die Atmosphäre aufgenommen werden kann, das viel schneller und mehr natürlich runterkommt und deswegen haben wir diese extremen Starkregenereignisse und Murenabgänge und so weiter. Und das wird sicher nicht weniger, sondern das kann ich sagen, es wird mehr. So. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass das kommt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir halt, dass den Skifahr, Touristiker vielleicht ein Grasfahr, Grasskifahr-Touristiker auch wird, dass da neue Berufsgruppen entstehen.
Überhaupt nicht.
Wir müssen uns darauf einstellen und wir, das Positive ist, wir haben mittlerweile Sommer- und Wintertourismus fast in den Bergen fast ausgeglichen, was ja bis vor ein paar Jahrzehnten extrem anders war. Und wir müssen jetzt sogar angehen, dass wir die dritte und die vierte Jahreszeit sogar forcieren. Also wir forcieren gerade Frühjahr und das ist der Vorteil an dieser Geschichte, da bin ich bei Ihnen. Der Nachteil ist natürlich, dass wir die Starkregenereignisse stärker spüren werden.
Das war ein interessanter Punkt, fast 50-50 bei den Nächtigungen. Mich interessiert immer der geschichtliche Zusammenhang, aber keine Angst, das wird nicht sagen. Eigentlich hat ja der alpine Tourismus hat ja mit dem Sommertourismus angefangen. Schon vor 250 Jahren mit der Erstbesteigung des Mont Blanc und dann bei uns als Sommerfrische mit der industriellen Revolution. Und der Wintertourismus hat langsam, sehr langsam begonnen. Und erst in den 1990er Jahren, Anfang der 1990er Jahre, haben die Winternächtigungen die Sommernächtigungen überstiegen. Das ist erst seit ganz kurzer Zeit. Und dann ist das Gap immer weiter zugunsten des Wintertourismus aufgegangen und jetzt geht es wieder ein bisschen zu. Allerdings die andere...
Wie lange wird es dauern, bis das wieder in die andere Richtung geht?
Das weiß ich nicht.
Also, 2050, glaube ich, ist das letzte Mal, also wird prognostiziert, dass es das letzte Mal möglich sein wird, Skifahren zu können auf echtem Schnee.
Sagen wir so, es hängt vom Sommertourismus ab, weil der Wintertourismus hat eigentlich schon seit 20, 25 Jahren eine Seitwärtsbewegung auf ganz hohem Niveau. Mhm. Und dadurch, dass die Skigebiete nicht mehr werden, kann der Wintertourismus kann nur in die Qualität wachsen. Es hängt also am Sommertourismus ab, wann die Lücke wieder zu ist. Aber jetzt kommt ein kleines Aber. Die Wertschöpfung im alpinen Tourismus ist im Winter mindestens doppelt so hoch. Einfach weil das Winterprodukt mehr Alleinstellungsmerkmal hat, mehr USP hat und ein typisches Gästebett in einem alpinen Tourismusort im Winter um das Doppelte oder mehr als das doppelte Geld im Winter verkauft werden kann als im Sommer. Im Sommer haben wir dieses Alleinstellungsmerkmal nicht. Im Sommer sind viele Regionen sehr schön und im Winter hat der Skitourismus, der Wintertourismus ein USP, weil die Alternative sind die Fernreisen, da muss ich weit weg.
Das heißt, wir haben eine Situation vor Bittner, wo wir offensichtlich gesegnet sind mit beidem, sowohl Sommer als auch Winter. Ja. Noch zumindest, wie gesagt, der Schnee wird weniger oder immer künstlicher, vor allem auf den Bergen. Muss sich da der Tourismus anpassen oder sollte sich nicht umgekehrt sozusagen auch Österreich überlegen, wie man dem so entgegenwirkt, dass es auch in 20, 30, 40 Jahren vielleicht noch echten Schnee auf den Pisten gibt und Wintertourismus?
Ja, also selbstverständlich muss jeder seinen Beitrag leisten und dazu gehört eben auch der Tourismus, die ganze Tourismusbranche, das betrifft sowohl den Winter- als auch den Sommertourismus und da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben und man sieht halt beim Wintertourismus relativ schnell den Effekt der Klimakrise. Das ist halt im Prinzip in gewisser Weise für den Tourismus auf der Nachteil, weil wir dann die Bilder kennen mit einem weißen Band und rundherum ist es grün und braun. Aber ja, der Tourismus selber muss die Verantwortung übernehmen. Das ist einerseits Maßnahmen zu setzen, die wirklich greifen, wo man sagt, wie kann man ökologischer wirtschaften? Das fängt an eben An- und Abreise. Das ist ein Großteil der Emissionen entsteht eben bei der An- und der Abreise. Aber das betrifft natürlich auch den Tourismus selber, also den Skibetrieb selber, sei es jetzt die Produktion von Kunstschnee oder technischen Schnee, wie es die Industrie halt nennt, sei es eben, wann man überhaupt die Skisaison anfängt, wann muss man sozusagen das erzwingen, wann die Skisaison anfängt oder kann ich mich wirklich der Natur anpassen und noch viele andere Wege, die man gehen kann. Und andererseits ist es aber auch wichtig, dass gerade auch vom Tourismus dieses Commitment kommt, diese Verpflichtung, etwas zu tun und das auch an die Politik zu kommunizieren. Das ist sehr bedeutend, weil gerade im Wintertourismus, auch im Sommertourismus, aber vor allem im Wintertourismus, wo wir den Profisport haben, wo wir auch Profi-Skirennläufer haben, hat das einfach auch eine enorme Wirkung auf die Außenwelt. Das heißt, je nachhaltiger, je ökologisch nachhaltiger und auch sozial nachhaltiger diese Industrie und dieser Wettkampf auch ist, vom Skiweltcup zum Beispiel, umso eher ist das Signal, auch an die Politik da was tun zu müssen. Weil letztendlich spürt der Tourismus dann halt relativ schnell. Und ohne Umwelt, ohne Ökologie kann der Tourismus halt auch nicht mehr da sein.
Bitte. Übrigens, das Interessante ist das, man merkt natürlich im Winter den Klimawandel. Die Winter sind milder geworden. Und auch vor allem in den Tallagen wird die Schneebedeckungsperiode kürzer. Das wird abgefedert durch die technische Beschneiung. Und wo man den Effekt überhaupt nicht merkt, ist bei den Skifahrertagen in Österreich. Wir haben im Schnitt ungefähr 50 bis 52 Millionen Skifahrertage in Österreich und damit sind wir die Nummer 2 auf der Welt hinter den USA. Also als so kleines Land wie Österreich könnte man sagen, wir sind Skitourismus-Weltmeister. Und auch bei den Umsätzen merkt man es nicht, weil eben die technische Beschneiung, die hat natürlich Vor- und Nachteile, ist klar, aber die technische Beschneiung federt diesen Effekt des Klimawandels bis jetzt sehr gut ab. Und da muss ich nur ein Wort dazu sagen, das berühmte Wort Kunstschnee. Das ist deshalb so schwierig, weil der Schnee, der aus der technischen Beschneiung kommt, ja nicht künstlich ist, sondern natürlich. Warum ist er natürlich?
Also ich glaube, jeder, der schon mal auf Kunstschnee gefahren ist, kennt den Unterschied.
Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht.
Er hat recht, er meint, es ist nur Wasser und elektrische Energie.
So viel Zeit muss sein. Also er besteht aus Wasser und Luft, aber die Herstellung des Schnees ist künstlich, also menschengemacht.
Ja, ja.
Aber der Schnee, der dann da liegt...
Ist das ein anderer Schnee? Also wer schon mal Tiefschnee gefahren ist
und dann auf so einer... Und warum ist er anders? Weil er einen höheren Schneewasserwert hat.
Okay. Aber ich muss Ihnen...
Also es hat mehr Wasser als Luft.
Ja.
Aber das Witzige ist, dieser Maschinenschnee ist eben kein Kunstschnee, weil er nicht künstlich ist. Weil
das ist jetzt mein technisches Detail, aber darum geht es ja gar nicht.
Ich muss Ihnen,
Frau Bittner, Sie wollen da gerne drauf sagen.
Ja, dass wir keinen Effekt spüren durch den Kunstschnee, den technischen Schnee, ist ja klar, weil wir halt auch den Touristinnen signalisieren, man kann ja genauso weitermachen wie bisher. Also der Großteil der Skipisten würde ja so gar nicht mehr sein, ohne dieser technischen Beschneiung. Man darf aber nicht vergessen, dass das einerseits auch sehr viel Energie benötigt und auch sehr viel Wasser benötigt. Und das heißt, hier werden halt Ressourcen verwendet und zum Teil vielleicht auch verschwendet, wo man sich Gedanken machen muss. Und es ist nicht immer nur eine Klimaanpassung, das ist vielleicht ein Teil der Lösung, aber wir müssen präventiv gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise vorgehen, sonst ist das ein Pflaster auf dem
Auge. Wir verlieren uns hier gerade so ein bisschen im Thema Wintertourismus. Ja. Es geht eigentlich heute um den Sommertourismus. Ja. Kleine Nebenbemerkung, also ich glaube, vergleichbar ist der Schnee, dass dann Schneekanonen rauskommt. Nicht
und mit ansonsten muss ich schon noch sagen, Sie sind Tiroler und Sie kommen aus Kitzbühel. Okay, aber jetzt reden wir mal mit diesen Mittellagen und ich war oft, was ich in Goldegg, in Salzburg und die ganzen niederösterreichischen Skigebiete, die in den Mittellagen sind, die zugsperren müssen, weil es da keinen Skitourismus mehr gibt. Und die, wenn Sie mit denen sagen, es ändert sich nichts, dann werden die sie mit großen Augen anschauen. Ich möchte es nur gesagt haben.
Ich habe gesagt, dass sie was ändert, aber die Umsätze in Gesamtösterreich nicht.
Es wird einfach, du musst eine gewisse Höhenlage haben.
Und der hat sowohl im Wintertourismus als auch im Sommertourismus einfach eine große Bedeutung für ein kleines Land wie Österreich. Und das ist der sogenannte Overtourism. Mhm. Also dass es immer öfter auch den Fall gibt, dass einfach kleine Ortschaften, zum Beispiel Hallstatt ist das berühmteste Beispiel, überrannt werden von unzähligen Touristen aus aller Welt. Da werden busseweise, zügeweise die Menschen herangekarrt, die dann dort den ganzen Ortskern, sag ich mal, verstopfen oder bevölkern. Wie kann man dem entgegenwirken?
Lassen Sie mich vorher noch kann ich das vielleicht kurz beantworten, weil wir ja sind in Wien der Vorreiter auf diesem Gebiet. Und ich möchte jetzt noch mal Lanze für den österreichischen Tourismus, brechen. Mhm. Wir haben mehrere Orte in Österreich, die Overtourismus gefährdet sind. Das ist die Salzburger Innenstadt, die Wiener Innenstadt, das ist Hallstatt, das ist Dürnstein, wir kennen das alle. Und wir schaffen es trotzdem in Wien seit 20 Jahren, versuchen wir auch die Bevölkerung mit reinzuholen ins Boot. Also wir haben das auch eine Visitor Economy Geschichte, wo wir auch immer wieder ganz wichtig in den Tourismus weg von den quantitativen Zielen, mehr Nächtigung, noch mehr Besucherinnen, sondern auch die Anwohnerinnen ins Boot zu holen. Und wir haben in Wien es geschafft, dass 90%, also 9 von 10 Wienerinnen mit dem Tourismus sehr zufrieden sind, auch in der Innenstadt. Das ist ein Höchststand für das, und ich sag's nochmal, Österreich ist neben Malta und Zypern auf die Einwohnerzahl Weltmeister im Tourismus. Wir haben das sehr, sehr gut im Griff. Wir haben die Bevölkerung noch hinter uns, die das sieht, auch in Hallstatt, auch in Dürnstein, auch in Tirol. Wir haben die Bevölkerung noch hinter uns, während andere Länder das nicht schaffen. Sie kennen die Bilder von Barcelona und Mallorca. Und da möchte ich schon sagen, und das funktioniert deshalb so gut, weil die Verbände zusammenarbeiten, weil die Tourismussektion im Ministerium zusammenarbeitet, die Wirtschaftskammer zusammenarbeitet, die Tourismusverbände und wir wirklich gute Arbeit leisten, auch die Hotellerie.
Seien Sie mir nicht böse, aber wenn man durch den ersten Bezirk geht manchmal, dann kommt man kaum einen Meter weit, ohne dass man gegen den verschwindet.
Ich habe nicht gesagt, dass man nichts tun muss und dass das nicht eine Gefahr ist.
Das ist sehr
wir müssen was tun. Ja, wir wissen was. Ich wollte nur sagen, aber wir sind noch auch nicht so weit. Obwohl wir Nummer 1 Weltmeister sind, wir sind noch nicht so weit wie in anderen Ländern, dass dort die Stimmung gekippt ist und dass die Bevölkerung dort mit Spritzpistolen und so weiter.
Sollte es ja ganz nicht kommen.
Wie können wir das finden? Ja, wir haben Ideen, wie wir das machen. Das eine ist natürlich diese Entzerrung, die örtliche Entzerrung. Also in Wien ist natürlich die Wiener Innenstadt und Schönbrunn und es geht natürlich auch eine Nord-Süd-Achse-Entzerrung zum Beispiel. Aber auch wichtig die zeitliche Entzerrung, dass es nicht immer Samstag bis Samstag zum Beispiel ist. Ja, wir kennen ja die
da geht es um den An- und Abreiseverkehr.
Und ein großer Aspekt, der vor allem im Städtetourismus auch, ja genau, An- und Abreise immer am Samstag, also auch da muss man...
Ändert aber nichts daran, dass zur selben Zeit sehr viele Menschen sind, in einer großen Stadt wie Wien vielleicht auch nicht ganz so relevant,
aber die Ballungen. Ein wichtiger Aspekt, den man auch nicht vergessen darf, der vor allem in den Städten sehr wichtig ist, Airbnb zum Beispiel. Ja. Wir wachsen in den Städten und wenn das, da müssen wir auch sehr aufpassen. Aber ich kann nur sagen, wir arbeiten dran, im Wien-Tourismus sehr stark, als Vorreiter für die anderen Tourismusverbände. Und ich muss sagen, die Ergebnisse, die wir bekommen aus den Befragungen der Bevölkerung, sind noch äußerst gut.
Frau Bittner, für eine große Stadt wie Wien mag das gelten, für kleinere Ortschaften, speziell in den Bergen zum Beispiel, ist dieser Sommertourismus auch, der jetzt immer mehr zunimmt, ja eine enorm große Herausforderung. Was gibt es da für Konzepte, um eben auch die Nachhaltigkeit in diesem Fall, aus Ihrer Sicht, Sie sind Wirtschaftsexpertin natürlich auch für Greenpeace, für eine Umweltschutzorganisation, die darauf Wert legt. Wie kann man schaffen, dass dieser Overtourism, dass dieses Überranntwerden von Touristen, von kleinen Ortschaften nicht überhand nimmt, beziehungsweise zumindest so gelenkt wird, dass es auch ökologisch gestaltet wird?
Ja, ich meine, das ist natürlich, ich glaube, seit Corona vor allem ein großer Andrang, dass man sich in den Bergen seinen Urlaub gestaltet, auch aufgrund der Hitze, dass man mehr in den Norden oder in höhere Lagen halt flieht. Und man muss schon dazu sagen, natürlich hat das auch positive Effekte, weil die Menschen halt die Natur suchen und auch wieder vielleicht einen Bezug zur Natur bekommen. Das kann man auch positiv sehen. Das tut auch der Gesundheit gut, dem eigenen Wohl, in die Ferne zu schauen, im Grünen zu sein oder frischen Luft zu sein. Also das hat natürlich nicht nur negative Effekte, dass es einfach einen Urlaub auch daheim gibt. Ja, das ist durch Corona auch nochmal verstärkt worden und man nicht mit dem Flugzeug irgendwie eine Woche oder ein Wochenende sogar nach Mallorca fliegt. Also das mal, sag mal, das mag mal das Positive sein. Aber selbstverständlich braucht es halt auch gewisse Regeln, gerade in den Bergen. Man kennt ja auch Bilder, jetzt wieder in die Ferne zu schauen von Mount Everest, wo man dann irgendwie wahnsinnig viel Müll sieht. Man sieht es auch auf unseren Bergen schon, dass dann Müll liegen gelassen wird, dass sich im Gänsemarsch die Leute nach oben wandern in die Berge und dass halt auch sehr viele Touren machen, die sie eigentlich vielleicht nicht machen sollten, weil sie einfach keine Bergerfahrung haben. Man sieht immer
da reden wir im zweiten Teil dann gleich noch drüber. Wir gehen jetzt über die gestiegene Zahl von Unfällen auch in den Bergen. Das wird dann noch ein eigenes Thema
sein. Also ich denke, hier sind halt auch der Tourismus halt gefragt, entsprechende Aufklärungsarbeit auch zu leisten und eben auch die Zuströme so zu lenken, dass es eben auch in gewisser Weise beschränkt ist. Man sollte aber natürlich schauen, wie kann man es lösen, ohne dass man jetzt maximale Zahlen, also maximale Besucher angibt, wie man es zum Beispiel schon in Teneriffa im Teide hat, dass man sagt, man muss sich registrieren, man muss sich anmelden und dann darf man da erst draufgehen. Das sollten wir versuchen zu vermeiden und dementsprechend müsste man halt vorher Regelungen aufstellen.
Herr Aigner, soll die Infrastruktur für Tourismus in den österreichischen Bergen weiter ausgebaut werden? Oder anders formuliert, gibt es bereits genug Seilbahnen in Österreich oder nicht?
Ich würde sagen, wir haben in Österreich genug Seilbahnen und wir sollten uns in den nächsten Jahrzehnten darum bemühen, das Angebot, das wir jetzt haben, zu erneuern, ständig zu erneuern, weil wenn man am weltweiten Markt mitspielen will, dann muss man das Angebot immer auf dem neuesten Stand halten und in die Qualität wachsen. Ich glaube, das wäre das Beste. Zum Overtourism möchte ich nur sagen, in den Alpen der Overtourism ist eigentlich bis jetzt, zumindest im Sommer, an Österreich eher vorübergegangen. Ein klassisches Beispiel aus den Ostalpen wäre der Praxer Wildsee in Südtirol oder die Heimat von Reinhold Messner, Phil Nöss. Die haben eine Kirche, da muss jeder hin. Das ist zum Teil auch so ein Instagram-Tourismus.
Da reden wir auch gleich
dazu. Also so geheime Orte werden entdeckt. Und in Österreich haben wir das im alpinen Raum eigentlich nicht so. Und jetzt könnte man fragen, warum eigentlich nicht. Und die nüchterne Antwort ist vielleicht, im Sommer haben wir keine so Welthighlights, wo jeder hin muss. In der Schweiz haben sie zum Beispiel das Matterhorn,
ja.
Grindelwald mit dem Jungfraujoch, in Frankreich den Mont Blanc. Und das haben wir nicht. Und deshalb wären bei uns so einzelne Spots in den Alpen zumindest nicht komplett über.
Noch nicht. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Kurze Frage.
Großglockner ist schon auch sehr berannt. Also vom Kleinglockner zum Großglockner.
Also ich unterschreibe das, was Sie jetzt gesagt haben.
Berg,
ich sage es noch einmal. Ich möchte wirklich, weil wir tun sehr viel im Tourismus und wir machen das wirklich gut. Wir sind nicht umsonst Weltmeister und haben die besten Werte bei den Befragungen.
Ich habe noch eine Frage an Sie. Wir müssen nämlich in die Werbepause, okay. Dann gehen wir um wenig Zeit.
Ja,
ich möchte gerne eine ganz kurze Antwort von Ihnen. Wenn hier Herr Aigner sagt, es gibt genug Seilbahnen in Österreich, Sie als Grüne, würden Sie sagen, es gibt vielleicht zu viele Seilbahnen oder anders formuliert, müsste man die vielleicht zurückbauen, um die Natur wieder so ein bisschen zu
Renaturierung? Ja, es schließen Seilbahnen einerseits, ja, in Mittellagen schließen Seilbahnen, weil es sich einfach nicht mehr rechnet. Ich bin bei Ihnen, wir haben genug und die da sind, reicht und wir brauchen sicher keine Berge irgendwo wegsprengen.
Wollen wir sie zurückbauen? Wegbauen oder?
Nein, die da sind und die ausgelastet sind, wäre wirtschaftlich sinnlos, das zu tun und wäre hirnrissig. Aber wir brauchen nicht irgendwelche Berge wegsprengen. Aber eines, wenn Sie in der Renaturierung gesagt haben, wir haben ja diese Hochwassereignisse, da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir vor allem die Flussoberläufe und Bachoberläufe wieder mehr Möglichkeiten geben, dass sich die ausbreiten, damit eben so Starkwetter- und Starkregenereignisse nicht dann in den Tälern zu Überflutungen führen.
Dann lassen wir das so stehen. Vielen herzlichen Dank bis hierher. Wir sind gleich wieder da und dann geht's weiter mit der Frage, wie wir die vielen Alpinunfälle möglicherweise verhindern können. Über 300 Tote hat es da letztes Jahr gegeben. Und wir schauen uns auch an, was eine 9 Meter große Spinne zu tun hat mit dem Tourismus in Österreich. Hier sehen Sie ein Bild. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Werbepause. Musik. 309 Menschen sind letztes Jahr in Österreichs Bergen ums Leben gekommen. Das ist eine starke Zunahme, wie die aktuelle Alpinunfallstatistik zeigt. Diese Zahl liegt nämlich auch über dem 10-Jahres-Schnitt. Wir können uns das hier gemeinsam ansehen und sehen hier, dass letztes Jahr eben 309 Menschen verunglückt sind, tödlich verunglückt sind. Der Schnitt, der 10-Jahres-Schnitt liegt dabei 284 Toten. Ein starker Anstieg also, was die Unfälle und auch die tödlichen Unfälle vor allem in Österreichs Bergen angeht. Und warum das so ist, was dagegen unternommen werden kann, das bespreche ich weiterhin hier bei mir zu Gast. Günter Aigner, Skitourismusforscher, Ursula Bittner von Greenpeace und Hans Arsenovic, der Wirtschafts- und auch Tourismussprecher der Wiener Grünen. Schön, dass Sie nach wie vor hier bei mir sind. Die Frage natürlich an alle. Wir haben jetzt diese Statistik gesehen, das schaut richtig übel aus. Die österreichischen Berge sind offenbar für manche eine Todesfalle, muss man leider fast sagen. Werden die Berge da immer gefährlicher oder werden die Bergsteiger da möglicherweise einfach immer unvorsichtiger? Kommt Hochmut da vor dem Fall, Frau Bittner?
Ich glaube, es ist beides. Was wir einerseits sehen, ist, dass immer mehr Leute sich am Berg bewegen, auf den Berg wollen. Das hat verschiedene Hintergründe, was wir schon besprochen haben, dass einfach viele eben den Urlaub in den Bergen suchen. Social Media ist sicher auch ein Faktor, weil man einfach mitbekommt, welche tollen Fotos man dort machen kann, dann eben dort auch raufgehen will. Dann war man vielleicht noch nie am Berg und geht seine erste Bergtour am Großglockner. Das sollte man vielleicht unterlassen, ja, sondern ein bisschen Bergerfahrung haben, auch wissen, mit welcher Ausrüstung bewege ich mich dort, mit welchem normalen Respekt begegne ich eigentlich den Bergen, wenn ich dort raufgehe. Das ist einfach was anderes, als wenn ich schwimmen gehe. Auch da sollte ich schwimmen können, aber es ist doch was anderes. Und andererseits sehen wir aber schon auch durch die Klimakrise, dass es teilweise auch gefährlicher wird, weil einfach Felsen noch locker werden, weil manche Wege nicht begehbar sind. Wir finden natürlich noch andere Probleme wie Wassermangel und Sonstiges. Also gerade beim Großvenediger hat dreimal in Folge die Hütte zumachen müssen, weil sie einfach zu wenig Wasser hatte. Also es gibt verschiedene Faktoren, die einfach von Umwelt und Klima auch die Berge massiv beeinflussen. Das heißt, man muss hier doppelt achtsam sein, doppelt schauen, welchen Weg kann ich gehen, welche Ausrüstung brauche ich einen Helm oder nicht. Und da muss man einfach vorsichtiger sein. Und ich denke mir, dass diese zwei Faktoren in Kombination dazu führen, dass es halt auch mehr Unfälle gibt.
Sind TikTok, Instagram und Co., Sie haben es gerade angesprochen, Social Media, viele wollen das Gipfelfoto nachstellen. Wie man zum Gipfel kommt, überlegen sich dann offenbar manche nicht ganz so genau. Halten Sie das für einen möglichen Grund dafür, dass die Unfallzahlen steigen in den österreichischen Bergen?
Es könnte schon ein Grund sein. Der Social Media und die digitale Revolution prägen natürlich unsere Gesellschaft. Und was am Berg passiert, ist letztendlich auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Zu der Statistik hätte nur oder müsste man, wenn man genauer reinschauen will, würde ich auch gern wissen, wie hat sich die Anzahl der Menschen, die sich am Berg bewegen, verändert. Aber das ist natürlich nicht einfach zu sagen, weil um auf den Berg zu gehen, muss man sich irgendwo registrieren. Aber ich nehme schon an, wir erleben derzeit einen großen Sport- und Outdoor-Boom und eine Renaissance des Sommertourismus. Und auch das ehemals verstaubte Wandern und Bergsteigen ist wieder modisch geworden, auch durch neue trendige Bekleidung. Also ich glaube, dass mehr Leute denn je auf den Bergen unterwegs sind. Ich glaube, dass auch Social Media natürlich einen Einfluss hat, dass man gewisse Touren, die man gesehen hat, auch gehen will, dass man, oder sagen wir es positiv formuliert, dass man inspiriert wird. Ob das dann immer gut oder schlecht ist, ist schwer zu sagen. Und ich lese ja auch oft in den Internetforen, wenn wieder was passiert ist am Berg, es passieren auch skurrile Bergunfälle, traurig zwar, aber skurrile Umstände, dann wird sehr viel moralisch diskutiert. Letztendlich glaube ich, alles, was am Berg passiert, ist einfach nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. So sind wir einfach. Also da ist Leichtsinn dabei, da ist schlechte Ausrüstung, schlechte Planung dabei, aber es gibt auch genügend Leute, die sind super ausgerüstet, sie planen sehr gut. Also die Leute, die am Berg unterwegs sind, sind einfach ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Herr Senowitsch, würden Sie sagen, bitte,
ich muss das jetzt ein bisschen relativieren, weil das, was Sie gesagt haben, ist natürlich richtig. Wenn man sich die Statistik der letzten 20 Jahre anschaut, kommt man drauf, dass es ungefähr gleich ist. Also es ist jetzt nicht gestiegen, aber im Verhältnis sind sehr wohl die Besucherinnen gestiegen. Das heißt, in Relation haben wir sogar weniger Tote, um so sagen was. Aber es sind noch immer 300 und 300 zu viel. Die Gründe sind, also es gibt mehrere Gründe, einerseits natürlich Naturgewalten, die immer stärker werden, und ich sage jetzt nur Permafrost, der auf, also kein Eis mehr über 2500 Meter, und natürlich dann die Felsstürze und in der Schweiz haben wir es ja genau aus dem Grund erlebt, Winterlawinenopfer, aber natürlich auch im Wintertourismus, die Sportarten werden schneller, Carving, es gibt schwerere Unfälle, mehrere Geschwindigkeit und nicht zu vergessen Extremsportarten, die Mountainbike, die Downhill fahren und das halt vor 20, 25 Jahren in diesem Ausmaß nicht gegeben hat. Das heißt natürlich, der Adrenalinkick wird immer größer, es werden immer mehr Menschen da. Für das haben wir eigentlich in der Relation, sind die Zahlen, geben nicht das, also sind nicht so dramatisch, wie Sie das gesagt haben. Und ich rede von 150 Millionen Nächtigungen, möchte ich dann sagen. Eines möchte ich auch noch dazu sagen, wir tun schon sehr viel dagegen. Also ich möchte nicht, dass da stehen bleibt, dass da nichts passiert. Also es wird jeder Tote, wird analysiert, warum, und es wird versucht. Zum Beispiel hat man alleine die Woche die alpinen Wege, ich glaube 7,5 Millionen haben wir da investiert, verdoppelt, damit die Bundesländer wieder die alpinen Wege instand setzen können. Und. Es passieren viele Dinge, die positiv sind, sonst wäre die Statistik wirklich
um einiges. Es geht ja auch nicht nur um Todesopfer, sondern es geht darum, und da wird mir wahrscheinlich jeder Bergretter und jede Bergretterin recht geben, um die vielen, vielen Einsätze, wo es am Ende glimpflich ausgeht, aber halt trotzdem unsere Burschen und Mädels von der Bergrettung unmenschliches Leisten zum Teil, um die Menschen aus der Gefahrensituation zu holen.
Damit weil sie jemand vielleicht sogar fahrlässig dorthin gebracht hat.
Vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein gesellschaftlicher Trend ist. Also der Haupttrend in unserer Gesellschaft ist, unser Leben wird immer sicherer und immer versicherter und immer planbarer. Darum planen auch bei uns 25-Jährige schon für ihre Pensionsvorsorge. Und ich glaube, ein Gegentrend, ein Subtrend dieser immer sicherer werdenden Gesellschaft ist ein Wunsch nach einem gewissen Ausbrechen. Und das drückt sich...
Und deswegen geht man mit Badeschlafen?
Nein, Moment, ich möchte noch ausführen. Nein, und das kann sich, oder das könnte auch ein Mitgrund sein für die Popularität dieser Extremsportarten. Das war der erste Punkt, den ich sagen wollte. Und der zweite Punkt, auf den Bergen hat man natürlich auch Freiheit. Und Freiheit heißt natürlich auch, man hat die Freiheit, Dummheiten zu tun. Die Frau Bittner hat den Großglockner angesprochen. Den kann ich oben am Gipfelgrat mit Seil gehen oder ohne Seil gehen. Das ist also die Freiheit jedes Einzelnen, und nicht alle können mit dieser Freiheit vielleicht gleich gut umgehen.
Braucht es da stärkere Regeln vielleicht auch? Weil es im Straßenverkehr könnte man auch sagen, ist die Freiheit eines jeden, ob er mit Helm oder ohne Helm fährt. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass man da mit Helm sehr wohl unterwegs sein muss, mit einem Moped. Warum ist das ein Unterschied?
Weil es gibt am Berg Situationen, wo man andere gefährdet, zum Beispiel im Winter mit einer menschlich losgelösten Lawine. Da hat man dann, das könnte rechtlich geklärt werden, aber wenn Sie zum Beispiel... wenn Sie ganz allein auf den Großglockner gehen und ohne Seil raufgehen und abstürzen, dann ist das Ihre Entscheidung.
Und trotzdem müssen Bergretterinnen und Bergretter mich holen. Und
das stimmt. Ich sage nicht, dass ich
geraten,
das gut, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Aber da bräuchten wir jetzt den Reinhold Messner in der Runde, der ja so gern über das Thema Freiheit und Exponiertheit auf den Bergen spricht. Aber
lieber Reinhold Messner, falls Sie das sehen zu Hause, jederzeit herzlich willkommen hier in der Sendung.
Schauen Sie, ich möchte schon sagen, die meisten Todesopfer sind ja nicht Bergsteiger, die am Großglockner gehen, die in der Regel eine gute Ausrüstung haben und das ist eher die Ausnahme. Und ich weiß nicht, wie viele Tote es am Großglockner gibt. 1-2 pro Jahr, mehr sind es nicht. Die meisten sind Sportunfälle, wenn man sich überschätzt, wenn man halt irgendwo runterdüst mit Vollgas. Und natürlich, was immer mehr ist, vor allem im Sommertourismus, es leben immer mehr Leute in Städten. So, wir haben jetzt schon über 50% der Weltbevölkerung, die in Städten lebt und das steigt. Das heißt, viele Menschen haben noch nie Berge gesehen, auch die Unfälle mit Kühen zum Beispiel. Ja, die haben noch nie eine Kuh gesehen zum Beispiel. Und wir haben jetzt in Österreich auch diesen Effekt, vor allem in Salzburg, Tirol auch, wo es zum Beispiel sehr viele Menschen, Klimaflüchtlinge aus arabischen Räumen hier kommen. Ja, aus Saudi-Arabien, Kuwait, Emiraten, die Urlaub in Zell am See zum Beispiel machen. Mhm. Ja. Und die dann, wo ich oft selber gesehen habe, mit Badeschlapfen da irgendwie halt einen Weg raufgehen. Und das ist nicht der Großglockner, sondern es ist halt schon mit der Gondel rauf und oben ein bisschen gehen, aber das ist auch gefährlich mit Badeschlapfen. Und da müssen wir vielleicht bei den Städter und Städterinnen noch mehr, auch die Verbände vor Ort müssen natürlich da ein bisschen noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist nicht der, der am Großglockner geht, weil...
Können Sie dem was abgewinnen, Frau Bittner? Also sozusagen so was wie ein Kurs für die Berge, bevor man das erste Mal rauf darf? Vielleicht beim Verleih, wenn man sich die Bergschuhe ausbaut, dass man gleich...
Ich glaube, ein Kurs ist wahrscheinlich
schwer. Bergschuhe ausbauen wäre schon gut.
Das wäre schon ein erster Schritt. Ich glaube, Kurse sind wahrscheinlich schwer umsetzbar. Aber eine, und ich tue mir auch immer so schwer, wenn man einfach nur Stadt und Land auseinander dividiert und sagt, alle vom Land kennen sich aus, alle von der Stadt nicht. Ich glaub,
nein, aber es wären natürlich mehr aus der Stadt.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, es gibt doch viele am Land, die sich nicht auskennen und viele in der Stadt, die sich wieder auskennen.
Das stimmt.
Aber also das ist, kann man vielleicht nicht gleich so trennen. Aber ich gebe natürlich recht, wenn man bei den Bergen aufwächst, hat man natürlich auch irgendwie ein anderes Gefühl dazu.
Kuhopfer sind meistens Städte.
Genau, also einen Kurs ist schwer zu machen und zu verpflichten zu machen, aber Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsbildung zu machen, wie es eben auch gerade bei den Kühen nach diesen Unfällen leider erst gemacht worden ist, das ist sicher zielführend und das müsste halt von öffentlicher Seite natürlich kommen. Der Alpenverein macht hier ja auch schon sehr viel, macht hier auch schon sehr viel Bewusstseinsbildung. Und ich glaube auch, dass neben dem Sicherheitsaspekt, muss ich natürlich reinbringen, dass der ökologische Aspekt ein wichtiger ist, den man auch den Menschen nahebringen soll. Weil ich glaube, ganz viele wissen noch nicht, dass wenn man in einer Hütte auf dem Berg schläft, dass man seinen Müll mitzunehmen hat. Ja, das ist etwas, was man vielleicht eben, vor allem aus der Stadt, aber generell viele Leute, die zum ersten Mal auf einer Hütte schlafen, einfach nicht wissen. Und dass man hier halt mehr Bewusstseinsbildung macht. Und ich glaube schon auch, ein weiterer Faktor ist eben diese leichtere Zugänglichkeit, weil eben gebaut wird, weil es eben Seilbahnen gibt auf höhere Ebenen, wo man halt sonst auch nicht hinkommt. Und da sagen wir natürlich von Greenpeace, braucht es auch einen Stopp, keine weiteren Bauten mehr. Wir haben erst jetzt vor kurzem erfahren, dass für den Niederösterreichischen Almwandertag ein neuer Parkplatz auf einer höheren Ebene komplett zubetoniert wird. Und das ist in Zeiten wie diesen, wo wir von Renaturierung sprechen, von hoher Bodenversiegelung, eigentlich ein Wahnsinn, dass man nicht den Menschen zumuten kann, dass sie selber mit dem Shuttle darauf fahren, ein Shuttle, sondern mit dem eigenen Auto da oben parken müssen. Das muss aufhören.
Mir ist noch ein Beispiel eingefallen aus dem Skitourismus zum Beispiel. Unfälle haben oft zu tun mit hoher Geschwindigkeit. Und jetzt ist ja schon natürlich öfter diskutiert worden, wie schnell darf man auf einer Skipiste fahren? Ist es nötig, Geschwindigkeiten zu begrenzen oder an bestimmten Stellen? Und das sind ganz schwierige ethische Fragen.
Stichwort Freiheit.
Die Freiheit, das widerspricht eben der Freiheit. Aber das ist etwas, wo wir uns gesamtgesellschaftlich einigen müssen. Manchmal bis jetzt auch durch die Höchstgerichte, die dann die Regeln vorgeben. Aber das sind schwierige Dinge.
zu. Das gilt ja fast für deutsche Autobahn und Autoindustrie und so. Aber ich möchte noch einmal eine Lanze für uns brechen. Ein wesentlicher
Punkt der Berge ist eben die Freiheit. Ja. Und Freiheit und Reglementierungen.
Na, es gibt auch andere Wege, das zum Beispiel in den Griff zu bekommen. Ganz spannend, die Zugspitze zum Beispiel hat jetzt ein zweites Gipfelkreuz aufgestellt. Genau. Und zwar deshalb, weil man dort gesagt hat, naja, bevor die Leute mit den Flipflops bis ganz hinauf gehen und sich dort hinaufhandeln, wo es dann wirklich gefährlich wird, auch mit Flipflops, machen wir doch einfach ein zweites Gipfelkreuz, das nicht ganz so hoch oben steht und zumindest leichter zu erreichen ist, auch wenn man nicht die richtigen Schuhe und das richtige Schuhwerk anhat. Und damit kommt man in Bayern dann sehr wohl auch zu seinem Selfie für Instagram, TikTok und Co. Frage an alle, auch eine Möglichkeit, sicher, oder nicht?
Warum nicht?
Was sagen Sie
dazu? Sicher, warum nicht?
Ja? Ja. Die Zugspitze ist von zwei Seilbahnen erschlossen, von bayerischer und von Tiroler Seite, und ist wirklich ein sehr urbaner und urbanisierter Berggipfel. Und ich glaube, da ist es die richtige Lösung.
Ein urbanisierter Gipfel finde ich gut, habe ich so auch noch nicht gehört. Was ich auch ganz spannend finde bei dieser Statistik, 90% der Toten übrigens sind Männer, auch das vielleicht eine Klammer wert. Nur rund 10% der Menschen, die da letztes Jahr in Österreichs Bergen gestorben sind, sind Frauen. Wir haben vorhin über Social Media schon gesprochen, doch jetzt, da gibt es in Ischgl einen sehr interessanten Zugang. Da sagt man nämlich, man muss das Ganze noch ein bisschen attraktiver machen und plant da jetzt, und das haben wir vorhin schon kurz angeteased, eine 9 Meter hohe Spinne, eine Installation sozusagen, die dort dafür sorgen soll, dass die Menschen erst recht kommen ins Ischgl Skigebiet, um sich dort ablichten zu lassen mit dieser Spinne. Wie finden Sie das? Wie fangen wir Ihnen an?
Wie finde ich das? Ich persönlich habe da jetzt keine großartige Meinung dazu, aber ich kann mir vorstellen, was damit bezweckt wird. Nämlich, dass man in den letzten Jahren, dass sich herauskristallisiert hat, dass sich unsere moderne Gesellschaft, sagen wir so, dass man die auch am Berg bespaßen muss. Im Winter ist es bis jetzt eigentlich noch kaum passiert, aber im Sommer kennen wir alle diese Erlebnisparks auf den Bergen.
Ja, wir haben im Winter doch auch, wir haben doch Pisten, wo man Loopings machen kann und Sprünge. Also wir haben
aber diese, das ist eher, ich würde sagen, dass das nicht dominant ist, sondern eher untergeordnet ist. Und die Erlebnisparks auf den Bergen in Tirol war das erste große Beispiel, das Hexenwasser in Söll, das da sehr viel Pionierarbeit geleistet hat. Und mittlerweile hast du es fast auf jeden Berg. Und man hat gesehen, es funktioniert. Also den Leuten ist scheinbar, oder unserer Gesellschaft ist scheinbar die Natur selber etwas zu wenig geworden. Und man muss sie mit Themen und mit Themen bespaßen. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Ischgler Antwort, dass man auch im Winter eben solche Bespaßungen und solche Fotomotive bieten will. Ob das die Zukunft des Skitourismus ist?
Ich finde es gut, aber das vielleicht nicht.
Also ich will nur zu dem kurz sagen, ich glaube, das ist jetzt eine Frage, ein Henne-Ei-Thema. Ja, was ist zuerst? Ist es wirklich so, dass die Menschen alle immer mehr verlangen und die Tourismusbranche immer mehr bieten muss? Nein, das glaube ich, können Sie nicht wissen. Nein, darf ich ausreden? Ja. Das wäre sehr nett. Es kann aber auch sein, dass der Tourismus auch immer mehr bieten möchte und dementsprechend auch eine Erwartungshaltung suggeriert. Das gerade im Wintertourismus, ich weiß, wir sind im Sommertourismus, aber gerade beim Wintertourismus möchte man ja ständig garantieren, wir haben eine Schneesicherheit, wir haben sehr viele Pisten. Schon klar, dass sehr viele auch die Kilometerlänge der Pisten da nach ihrem Skigebiet aussuchen. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, wie viel Wahrheit kann ich eigentlich auch den Menschen zumuten und wie viel kann ich auch so kommunizieren, dass ich das tatsächlich zeige, wie es ist, und dann eben wieder zurück auch zur Natur ist. Natürlich ist es ja in dem Sinne sowieso nicht mehr. Ja. Weil ich meine, es ist ja alles erschlossen von Menschen. Also von dem her.
Die Antwort ist ganz einfach. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Und mir ist es lieber, wir haben natürlich Skigebiete, die Disneyland sind. Ja, und Ischgl gehört eindeutig dazu, wo man halt Kinder Erlebnisbahnen und Rotkäppchen und was weiß ich und Sprungschanzen und wenn dort der Spinne hinkommt, gibt es halt eine neue Attraktion in Disneyland, ist okay, aber wir haben genauso auch die Skigebiete, wo man Touren geht. Und dort wäre das natürlich unpassend. Und deswegen ist das kein Entweder-Oder, ist also sowohl als auch. Beides ist möglich. Jeder hat die Entscheidung und kann sagen, ich gehe lieber Tour, gehe in ein Skigebiet, wo ich für mich alleine bin, oder ich fahre in Disneyland und fahre nach Ischgl. Okay.
Ich würde aber dennoch sagen, dass es wichtig ist, und da werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass es in den ökologischen Grenzen passieren muss. Weil gerade, ja, weil
die
wir auch. Die Spinne jetzt nicht, aber grundsätzlich, wenn man sagt, wie viel künstlich stellt man her, Faktoren hat man, dass man eben sehr eingreift in die Natur. Und da sind wir halt der Meinung, dass es jetzt einmal einen Stopp geben muss. Also auch gerade bei Skigebieten wie die Alt zugerichtet werden, auch am Gletscher. Wir haben ja, wir kennen ja die Bilder. Das heißt, dass man hier einfach wieder, ich sage mal, zurück zur Natur kommt und auch sich dem besinnt, was man mit der Natur hat.
Ja, aber,
und,
ja, aber unsere Gesellschaft
kann man sich wünschen, aber wir
naja, was heißt, das spielt nicht, das ist ja etwas, was wir entscheiden, das ist ja nichts Gottgegebenes.
Ja, aber die Gebiete, also, die schon ausgebaut sind, wenn die neue Attraktionen haben, dann haben sie neue Attraktionen. Was ist da jetzt?
Ich würde gerne was Grünes,
Entschuldigung. Ja, ich rede jetzt nicht von der Spinne.
Also, ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Warum entsteht diese Inszenierung am Berg? Ist es wegen den Touristikern? Ist es, weil es die Gesellschaft verlangt? Beweisen kann ich es nicht, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Tourismus überhaupt nichts machen kann und keine Trends selber generieren kann. Der Zeitgeist, unser moderner Zeitgeist, der bestimmt den Wind, die Stärke, die er weht und aus welcher Richtung er weht. Und der Tourismus, wie jeder andere Dienstleistungssektor, kann die Segel nach dem Wind stellen.
Also ich glaube, wir sollen so ein bisschen dem Zeitgeist nachrichten wie ein Fähnlein im Wind.
Man muss, also aber das gerade das der Urlaub.
Moment, da muss ich auch widersprechen, ehrlich gesagt.
Darf ich das noch ausführen? Es wäre absolut überheblich zu glauben, dass der Tourismus den Zeitgeist bestimmen kann. Immer ist natürlich das Gegenteil der Fall. Der Zeitgeist bestimmt den Tourismus und alles, was am Berg passiert, ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Aber so sind wir. Aber man ist dem ja nicht ausgeliefert.
So sind
man muss
wir.
Ja, man muss ja jetzt nicht.
Warum gibt es hochmoderne Achtersesselbahnen, weil es die Leute wollen? Deshalb.
Ja, also wenn ich als Seilbahn eine Verantwortung übernehme, dann kann ich auch entsprechend sagen, ich spare bei Emissionen ein, die nicht notwendig sind im Winter. Wäre es jetzt beheizbare Lifte zum Beispiel, brauche ich nicht, muss ich nicht machen, kann ich einfach zurückfahren.
Wir wissen alle, dass die Lifte im Winter, genauso übrigens wie die bösen Schneekanonen, mit Strom aus hauptsächlich erneuerbaren Quellen laufen. Und der CO2-Footprint aus der Betreibung von Seilbahnen und Liften und der technischen Beschneiung verschwindend gering ist.
Also
im Vergleich zur dominanten An- und Abreise. Nein, das sind ganz wichtige.
Ja, aber es sind trotzdem Ressourcen, die verwendet werden. Ich glaube, wir können uns auf das einigen und dass auch sehr viel Diesel verwendet wird und wir können uns darauf einigen, dass einfach, auch wenn es erneuerbarer ist, Strom verwendet werden und dass man hier sehr wohl einsparen kann, dass man hier Maßnahmen setzen kann, seinen Beitrag zu leisten.
Der Diesel wird übrigens jetzt immer mehr ersetzt
durch HVO.
Das ist ein HVO ist auch eine Lösung.
Dieselersatzstoff, es ist eine Zwischenlösung.
Ich möchte jetzt trotzdem nochmal sagen, weil es wird so als Widerspruch dargestellt. Ökonomie und Ökologie kann sehr wohl zusammen. Und es ist auch notwendig, dass das zusammengeht. Weil natürlich brauchen wir auch die Arbeitsplätze. Natürlich brauchen wir die wirtschaftliche Kraft. Natürlich, wir werden wirklich ganz schlimm in Österreich darstellen, hätten wir diesen Tourismus nicht. Und was ist schlimm daran, wenn jetzt ein Hotel, ich weiß nicht, jetzt ein Schwimmbad baut, was es früher nicht gegeben hat, weil es notwendig ist, weil Gäste das halt verlangen. Aber es gibt genauso auch den Urlaub am Bauernhof, wo man wieder zurück zur Natur ist und jeder kann sich das selbst entscheiden. Und ich bin auch in der Wirtschaftskammer aktiv, aus wirtschaftlicher Sicht kann ich sagen, natürlich müssen wir Angebote auch anbieten, mit ökologischen Rahmenbedingungen, da bin ich bei Ihnen. Ja, ich bin dagegen, dass man Bergspitzen absprengt, um vielleicht irgendwo wieder eine bessere Seilbahn zu bauen. Ja, das nicht. Aber natürlich sind wir da, wir sind Dienstleister, wir sind ein super Dienstleister, wir sind Weltmeister und wir leben davon alle. Ich weiß nicht, dass wir das alle vergessen.
Aber ich glaube, also vielleicht haben Sie mich falsch verstanden, ich habe nie behauptet, dass man den Tourismus reduzieren muss oder dass der nicht wichtig ist oder dass Wirtschaft nicht wichtig ist. Also dass Wirtschaft wichtig ist und dass wir die Wirtschaft brauchen, in vielerlei Hinsicht ist klar.
Und dass das zusammengeht, Umweltschutz und Wirtschaft.
Geht, aber natürlich brauchen wir, und das brauchen wir alle, die Umwelt, damit das überhaupt funktioniert. Also das brauche ich Ihnen wahrscheinlich jetzt nicht erklären. Das heißt, Ausbau von großen Anlagen auf 2000 Meter oben, wo irgendwie in Salzburg erst etwas neu gebaut worden ist mit 700 Restaurantplätzen und einem Indoor-Spielplatz. Eben den erwähnten Parkplatz, der gebaut wird für einen Almwandertag von Niederösterreich. Die Erschließung, die neue Gletschergebiet in Pitztal, wo drum gestritten wird, ob überhaupt ein UVB gemacht werden soll oder nicht. Das sind einfach Dinge, die sind in diese Zeit, das passt einfach nicht mehr rein. Und warum diskutiere ich über eine Umweltverträglichkeitsprüfung? Natürlich braucht es eine Umweltverträglichkeitsprüfung für ein Projekt dieser Dimension. Und in Wahrheit braucht es dieses Projekt auch nicht mehr. Und ich finde, hier kann man den Menschen auch zutrauen, dass man ihnen die Wahrheit sagt, wie es ist. Ja? Und da geht es nicht um Reduktion und da geht es nicht darum, dass Ökonomie und Wirtschaft nicht wichtig ist.
Ich glaube, Herr Eickner würde da auch gerne noch was
sagen. Dass die Umwelt da im Zentrum stehen muss. Ja. Ich sehen Sie ja.
Gerne was sagen, eben zu dieser Erlebnisinszenierung am Berg. Die Menschen entscheiden, wo sie hinfahren. Und jetzt kann man als Gegenbeispiel nennen Teile von Osttirol, wo der Tourismus ja sehr extensiv ist. Teile von Osttirol werben damit, kommen Sie zu uns, wir haben nichts. Auch das kann ich machen.
Funktioniert das?
Das funktioniert in einem gewissen Maß natürlich nur für einen Tourismus, der extensiv betrieben wird. Aber für das funktioniert. Und es gibt Leute, die eben diese Ruhe und Stille suchen und die fahren in diese Teile Osttirols.
Stichwort Ruhe und Stille. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich muss jetzt aber darauf beharren, dass wir zu einem Ende kommen. Die nächste Sendung folgt nämlich sofort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Asenovic.
Danke
für Ihnen, Frau Bittner, und natürlich bei Ihnen, Herr Aigner, für dieses sehr interessante Gespräch. Wir halten fest, auch in diesem Fall gibt es zwei Seiten. Ich hoffe, wir haben mindestens zwei Seiten. Beide beleuchtet. Bilden Sie sich am Ende des Tages selbst Ihre Meinung, was den Tourismus in Österreichs Bergen betrifft. Ihnen damit noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen.